Letzte Woche hatten wir Advent in stürmischen Zeiten und du hast es schon ein paar Mal heute auch erwähnt, Andreas. Diese Woche möchte ich darüber reden und möchte darüber predigen. Advent in Zeiten, wo vieles vielleicht hoffnungslos scheint. Und ich habe dazu einen Text aus dem Johannesevangelium ausgewählt. Und der Johannes, der schreibt ganz anders wie die anderen drei Evangelisten, wie der Matthäus, der Markus und der Lukas. Und diese Begegnung, über die ich heute berichten möchte, die wir heute gemeinsam lesen, und ich sehe schon, ein paar schlagen schon ihre Bibeln auf, das ist gut, oder fahren mal ihr Smartphone hoch oder Tablet, was immer, und laden die Bibel-App. Zunächst nochmal eine kurze Erinnerung. Worum geht's dem Johannes in seinem Evangelium? Und zwar lesen wir das in Johannes Kapitel 20, im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 31. Johannes Kapitel 20, Vers 31. Und da schreibt der Johannes selbst, diese, nämlich diese Zeichen, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Diese Zeichen, ja, und Johannes schreibt sehr, sehr wenig Zeichen im Vergleich und Wunder im Vergleich zu den anderen Evangelisten. Nämlich in diesem Abschnitt, in dem wir uns heute bewegen, nämlich, da geht so ab Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 12, Vers 50, das kann man überschreiben, auch das Buch der Zeichen. Und da sind genau sieben Zeichen, sieben Wunder. Die anderen schreiben viel mehr Wunder, viel mehr Zeichen, die Evangelisten. Aber Johannes fokussiert sie, konzentriert sie auf diese sieben Zeichen, diese sieben Wunder. Und zwar mit einem ganz besonderen Zweck, nämlich, dass wir glauben, genau diese sind aufgeschrieben, dass Jesus der Christus ist und Sohn Gottes, und damit wir durch ihn glauben und das Leben haben. Nämlich heute geht es um das dritte Wunder. Es ist der erste genaue Bericht in Jerusalem von einem Wunder. Und jetzt möchte ich den Text aus Johannes 5, Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 18 mit uns lesen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn, wer ist dieser Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Weihnachtsbotschaft und unser Text beginnt mit einem Danach. Danach war ein Fest der Juden. Und da geht es schon los, ja, welches Fest der Juden könnte das gewesen sein? Wenn wir ein bisschen zurückgehen, in Kapitel 2, Vers 13, lesen wir von Jesus, der am Passafest teilgenommen hat. Also das Passafest. Und dann in Kapitel 3 lesen wir, Jesus blieb eine Weile dort. Und diese Weile wird schon einige Zeit gewesen sein. Und vermutlich würde ich mal sagen, bis Pfingsten. Das war das nächste Fest, wo er wahrscheinlich dort geblieben ist in Galiläa. Und nach Pfingsten, was war das nächste Fest? Das war das Laubhüttenfest. Und ich vermute, dass es sich hier um das Laubhüttenfest handelt, nämlich Sukkot. Das ist Ende September, Anfang, Mitte, Ende Oktober, so im September, Oktober ist dieses Laubhüttenfest, wo man sich erinnerte dran, an den Auszug aus Ägypten und dass sie keine bleibende Stätte hatten und deswegen in Laubhütten gewohnt haben. Ein erwachsener Jude kam dreimal im Jahr nach Jerusalem. Das kann man nachlesen in 2. Mose 23 oder 3. Mose 23 ab Vers 4, um diese Feste zu feiern. Und so hat sich auch Jesus aufgemacht. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf. Also von Galiläa ist eigentlich vom Norden in den Süden, aber hinauf, weil ja Jerusalem viel höher liegt als aus Galiläa. Dort ist ja praktisch am See, war ja praktisch Nullpunkt beziehungsweise unter Null. Also und Jerusalem liegt recht hoch. Und die Ausleger, wenn man hier liest, es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich. Und viele haben ja gezweifelt, stimmt es überhaupt in der Bibel, weil von diesem Schaftor und von diesen fünf Hallen hat man lange nichts gewusst. Erst und dann auch diese Übersetzung auf Hebräisch Bethesda. Auf Hebräisch diese Redewendung hat nur Johannes in seinem Evangelium. Das heißt, ihm geht es auch um die Juden und um diejenigen mit jüdischem Hintergrund. Und ja, was war das jetzt für ein Teich? Man kann übersetzen Schaftor, beim Schaftor ein Teich, so wie hier die Luther, aus der ich gelesen habe, die Lutherbibel übersetzt, oder ein Schafteich. Und diese Angaben wurden lange bestritten. Und oft ist ja so eine Ausgrabungsgeschichte total spannend. Und erst im 19. Jahrhundert hat man dann diese Hallen ausgegraben, diesen Teich, und tatsächlich gefunden. Und man kann auch eben übersetzen Schafteich. Und da hat man dann diese Ausgrabungen, nämlich einen Doppelteich, der war mit einer 6,5 Meter breiten Mauer getrennt, diese zwei Teiche. Und das war, diese Säulenhallen, das waren ca. 5000 Quadratmeter, also riesig. Und auch die fünf Säulenhallen, die hat man dann im 20. Jahrhundert erst im 1931 hat man diesen Nordteich dann zu den Säulenhallen entdeckt. Und wenn Sie jetzt jemand fragt, ist die Bibel wahr? Auch diese Geschichte, auch mit den Ausgrabungen, wo man jahrhundertelang ja nicht gewusst hat, was ist das für ein Teich und diese Säulenhallen. Im 19., 20. Jahrhundert hat man diese Dinge alle wieder ausgegraben und festgestellt, ja, es stimmt wirklich. Und es ist auch faszinierend, diese Beschreibung von Johannes ist sehr, sehr kurz und nicht wirklich blumig, ganz sachlich und aufs Wesentliche bezogen. Aber kommen wir jetzt zu den Personen, und zwar zu dem Kranken und Jesus. Schauen wir mal, was uns da auffällt in dem Text. Und ich finde das total spannend, weil ich finde, gerade in dieser Zeit, wenn man den Kranken anschaut und auch wie Jesus handelt, dann bin ich überzeugt, dass jetzt in der Adventszeit und jetzt in dieser stürmischen Zeit, in dieser schwierigen Zeit mit Corona, in dieser Pandemie, uns genau dieser Text vieles Ermutigendes sagen kann. Und zwar lesen wir in diesem Text von vielen Kranken, Blinden, Lahmen, Ausgezehrten. Ausgezehrten, der war vermutlich eine Art von Gelähmtheit. Und dieser Kranke unter vielen, der war seit 38 Jahren krank. Wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, war der nicht 38 Jahre dort in diesen Säulenhallen an dem Teich, aber 38 Jahre war der krank. Und als Jesus ihn anspricht, sagt er, ich konnte nicht zum Wasser. Das heißt, aufgrund seiner Behinderung, vermutlich eine Lähmung, weil wenn wir ganz genau schauen, da steht nicht, in den meisten oder in einigen Bibeln steht von einem Gelähmten. Wir lesen zunächst einmal nur von einem Kranken. Erst dann seine Schilderung, dass er immer der Langsamste war, deutet darauf hin, dass es hier eine Behinderung, und zwar eine Gehbehinderung gibt. Und auch noch ganz spannend ist, auch ein paar Verse, die wurden dann in den späteren Handschriften hinzugefügt, da dieses Wasser, das hat sie immer wieder bewegt, und dann fuhr der Engel des Herrn herab und bewegte das Wasser, und wer zuerst hineinging, der wurde geheilt, an welcher Krankheit er auch litt. Und dieser Kranke, der hat praktisch immer wieder das versucht und hat gesagt, wenn das Wasser sich bewegt, dann probierte er das immer wieder. Können wir uns vorstellen, wie zermürbend das war? Und immer wieder ist er da los und hat es probiert. Er war aber nicht schnell genug. Und ich vermute mal, dass er dort schon einige Zeit dort war. Aber trotzdem, manche denken, dass er resigniert hat. Ich persönlich glaube, dieser Kranke hat nicht resigniert, weil er ist offensichtlich immer wieder, hat es versucht, da zu dem Wasser hinzukommen. Resignieren wird für mich heißen, ich bleib liegen. Bin sowieso nicht schnell genug. Aber immer wieder hat er es versucht. Und ich denke, das ist auch was, wo wir von diesem Kranken lernen können. Er hat es immer wieder probiert. Und er hat wahrscheinlich,
so wie er es hier beschreibt, ziemlich sicher damit gerechnet, dass er es nicht schaffen wird. Wie zermürbend war das. Und wir lesen noch was. Er war offensichtlich alleine. Er hatte niemanden. Niemanden, der ihn zum Wasser bringt. Wir lesen in Lukas Evangelium oder Markus Evangelium zum Beispiel von diesem Gelähmten, wo so viel los ist, und der hatte Freunde. Und man konnte gar nicht zu Jesus kommen. Und was machen die? Die bauen das Dach oben weg und bringen ihn oben rein. Also eine wunderbare Begebenheit aus dem Leben Jesu und von diesem Gelähmten und seinen Freunden. Auch das ist ein Unterschied. Der Gelähmte da, in Lukas 5 oder Markus 2 kann man das nur nachlesen, diese Geschichte, der hat Freunde gehabt. Die haben ihm, trotzdem, dass es gerammelt voll war, haben die ihm den Weg gebaut. Und er wurde geheilt durch das Dach. Unser Kranker, unser Gelähmter, der war alleine. Er hat keinen Menschen, der ihn zum Wasser bringt. Auch in unserer Corona-Zeit jetzt. Viele haben niemanden, sind einsam, sind alleine. Und die Bibel kennt einige erschütternde Berichte über längere Krankheit. Aber der Kranke, der wollte auch gesund werden. Das ist das, was er zumindest Jesus antwortete. Und die Bibel berichtet uns einige erschütternde Berichte über längere Krankheiten. Zum Beispiel in Markus 9 lesen wir von einem bösen Geist. Von Kind auf war der. Oder in Lukas 8 ein unreiner Geist, der lange Zeit geplagt hat. Oder in Johannes 9, Kapitel 9, Vers 1, lesen wir von einem Blindgeborenen. Oder nochmal aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 13, Vers 16, 18 Jahre gebunden von einem bösen Geist. Oder in Apostelgeschichte 3, Vers 2, ein Mann, der war gelähmt von Mutterleibe an. Und ich denke, wie lang kommt es uns vor, wenn wir krank sind, oder wie lang kommt es uns vor, wenn es mehrere Wochen sind? Da waren es nicht nur Wochen, Monate, es waren Jahre. Auch vielleicht mit Corona, das dauert jetzt schon seit Februar, März, circa 10 Monate insgesamt. Da haben wir es zu tun mit einem, der war 38 Jahre krank. Vielleicht die Ermutigung, dass wir da uns mal hineinversetzen in den Gelähmten aus Johannes Kapitel 5. Schwenkt mal den Scheinwerfer mal um zu Jesus. Jetzt haben wir mal ein bisschen auf den Gelähmten geschaut. Was fällt uns bei Jesus auf? Bei Jesus fällt mir zuerst auf, und das ist sehr, sehr ermutigend. Wir lesen, es sind viele Kranke da. Und ich glaube, wir stellen uns vielleicht das manchmal so das idyllisch vor, ja, das Krankenhaus und alle kommen mit weißen Kittelchen oder jetzt mit der Maske daher. Ich glaube, das war richtig viel los. Wahrscheinlich manche konnten auch ihre Grundbedürfnisse nicht versorgen. Nehmen wir mal an, dass es da vielleicht ein ziemlicher Gestank war. Und es waren viele Kranke dort. Und wo ist Jesus? Er ist mittendrin. Er ist da, wo die Not ist. Er macht keinen Bogen rundherum. Er ist genau da. Genau da, mittendrin, unter den vielen Kranken. Und vielleicht, wenn du Jesus oder Gott nicht spürst manchmal, in diesen Tagen, Jesus ist da mittendrin. Er macht keinen Bogen um die Not. Er schaut nicht weg. Und mir ermutigt auch in diesen Tagen immer wieder aus Daniel, Daniel Kapitel 3. Wir lesen von den Freunden, die in den Feuerofen mussten, weil sie das Bild nicht angebetet haben. Und was ist dann? Also der Feuerofen wurde dreimal heißer angeheizt, sogar die Leute sind gestorben, die drei zum Feuerofen gebracht haben. Und im Feuerofen, da sind die drei unversehrt und es ist eine vierte Person, nämlich Gott selbst. Kann man nachlesen, alles in Daniel Kapitel 3. Und für mich auch Ermutigung. Da, wo es vielleicht am heißesten wird und da, wo die Not am größten wird. Weil die drei Freunde, die wussten nicht, ob sie da lebend rauskommen. Wir wissen auch nicht, was alles noch passieren wird, auch in Zeiten von Corona. Wir wissen es nicht. Aber die drei Freunde waren sich extrem sicher, egal was passiert. Und selbst wenn wir sterben, Gott ist da. Und es hat sich sogar gezeigt, es war eine vierte Person. Gott selbst war da. Er ist heute mittendrin, da wo die Not ist. Wenn du in Not bist, wenn du jemanden in Not siehst, er ist da, mittendrin. Auch wenn wir es so nicht fühlen. Und es waren viele da. Und was mich fasziniert auch, es waren viele da, aber in unserem Text lesen wir von dem einen. Ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle in diesem Text. Es waren viele Kranke, es war aber dort ein Mensch. Ein Mensch. Wie kann man das lebhaft vorstellen? Da wurdelt's und unser Text sagt, ein Mensch. Und das verstärkt oder unterstreicht auch das, was ich vorher gesagt habe. Jesus sieht diesen Menschen. Ich weiß nicht genau, warum genau dieser Mensch erwähnt wird. Vielleicht war es einer, der am härtesten dran war. Aber er sieht diesen Menschen, diesen einen Menschen. Und es hat ihn gejammert. Wir lesen das immer wieder und aus dem Grundtext, aus dem Griechischen, ist es hat ihm die Gedärme umgedreht. Und das gibt es auch heute noch. Da dreht es mir den Magen um oder das geht mir durch Mark und Bein, solche Begriffe. Und genau so ging es auch Jesus, als er diesen Kranken, als er diesen Gelähmten gesehen hat, der 38 Jahre schon diese Krankheit hatte. Er hatte Mitleid. Es hat ihn von Herzen gejammert. Und Jesus, was will er? Er will retten. Er will heilen. Erinnern wir uns an das, was er am Anfang gesagt hat, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Er wollte Jesus als den Retter, als den, der heilt, als den, der Gottes Sohn ist, darstellen. Zu Weihnachten haben wir eher das Kind in der Krippe. Aber es ist Gottes Sohn. Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Blöde Frage, kommt uns da vielleicht in den Sinn. Na, was hat er gedacht? Nach 38 Jahren sagt er, na, eigentlich geht es mir ganz gut. Aber es geht Jesus um das persönliche Ja. Er sieht dich, er sieht mich. Und es geht um dieses Ja, Wir können nicht verstehen, warum nicht hier alle Menschen Jesus nachfolgen. Jesus ist nicht nur für uns hier gestorben. Jesus ist für alle gestorben. Und nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden. Aber manchmal ist es vielleicht, und das ist auch Teil dieser Frage, glaube ich, angenehmer im Selbstmitleid zu bleiben. Für diesen Kranken war das nicht das Thema. Der wollte, dass sich was verändert. Und er fragt auch uns heute. Er fragt auch dich. Wo gibt es scheinbar hoffnungslose Situationen in deinem Leben? Wo haben wir vielleicht, wo fehlt uns der Glaube? Und wir brauchen Glaube und Mut, so wie dieser Gelähmte. Und in dem Wirken Jesu hat sich das erfüllt, was in Hesekiel Kapitel 34, Vers 16 steht. Und dort steht: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und da, wo es schwierig ist, da, wo es scheinbar keine Perspektive gibt, da will Jesus hineinkommen. Wir lesen ein Lukas Kapitel 19, Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sucht dich heute, er sucht uns heute und er fordert uns auf, gerade die Situationen ihm anzuvertrauen, die uns hoffnungslos scheinen. Er begegnet uns auch heute und ich finde, diese Botschaft, die kann eine Adventsbotschaft sein. Weil dieser Kranke und wie Jesus handelt, er ist immer noch derselbe. Wir dürfen wissen, auch in der Not, auch in dem, wo es uns hoffnungslos scheint, ist Jesus mittendrin. Und jeder, der zu ihm kommt, den wird er mit offenen Armen empfangen. Und da, wo wir ihn bitten, uns zu vergeben, wird er es tun. Advent, er kommt zu dir, er kommt zu mir. Wir dürfen auch Licht sein. Amen.